Ja. Was ich total mag, sind andere Kulturen, neue Leute kennenlernen. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber ich lerne tatsächlich gerne Menschen aus anderen Ländern kennen und vor allem auch deren Lebensgefühl so ein bisschen zu genießen. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn wir als Familie nach Frankreich fahren, ich mag Frankreich sehr. Mein Französisch, dafür schämen sich alle, aber ich bin der Einzige, der in der Familie sich traut, so ein bisschen zu reden. Dann bin ich ein Fan vom Essen da. Ich gehe da gerne essen. Ich mag, wenn man an der Küste ist und Fisch isst oder Muscheln isst oder was auch immer, neue Sachen auszuprobieren. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und vor allem, was ich total mag, ist, wie die Franzosen das Essen zelebrieren. Ja? Also mit Kindern ist das manchmal im Restaurant nicht so ganz einfach, weil es lange dauert. Aber wenn man nur zu zweit ist, dann hat man Zeit, erstmal so ein Schlückchen Wein zu trinken und die schöne Aussicht zu genießen und einfach zu erleben, wie ja, Essen einfach zelebriert wird. Und da geht es nicht so darum, ein Hungergefühl zu stillen, sondern eigentlich sich zu freuen und zu merken, irgendwann, dass man zwar satt ist, aber noch mehr essen möchte. Das ist so für mich Frankreich ein schönes Gefühl. Ein anderes Land, was ich auch sehr mag, war, als wir es besucht haben, war Sambia. Ja, wir haben in der letzten Woche für Life Trust gesammelt. Ich soll nochmal ganz, ganz liebe Grüße von Alex Hinz bestellen. Wir haben knapp 1.900 € hier im Gottesdienst letzte Woche gesammelt. Vielen, vielen Dank. Die sind super fröhlich und freuen sich für das, was da passiert ist. Aber was ich an Sambia mag, ist, dass es so eine unglaublich fröhliche Kultur dort ist. Die meisten haben viel, viel weniger, als wir hier haben. Und man würde vielleicht manchmal sogar denken, Mensch, das, was die haben, reicht doch überhaupt nicht zum Leben. Aber das Besondere ist, sie sind eigentlich noch viel fröhlicher als wir. Und sie feiern Gott auf eine Art und Weise, die mich total begeistert. Total verrückt. Oder Amerika. Letzte Woche wieder mit meinem Freund aus Amerika telefoniert und ich muss euch sagen, ich habe selten großzügigere Menschen kennengelernt als Menschen, die in Amerika wohnen. Ja, das sind Leute, die Freiheit lieben und die vor allem es auch lieben, wenn andere Leute frei haben und oder frei sind und Freiheit erleben können. Aber ein Land, was mich besonders fasziniert, was ich sehr, sehr mag, ist Mexiko. Mexiko ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, ein besonderes Land für mich geworden, weil die fast alles von dem, was ich bis jetzt eben gesagt habe, kombinieren. Es gibt super Essen, es gibt unglaublich freundliche, feiernde, herzliche und großzügige Menschen. Und die Menschen, die ich dort kenne, die lieben Jesus. Und das ist was ganz Besonderes, eine tolle Kombi. Also stellen wir fest, überall auf der Welt gibt es Kulturen, die ja was haben, was uns fasziniert und was uns unglaublich freut. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf uns und sagen, was macht uns Deutsche eigentlich aus? Ja, was ist so das, wo wir sagen, ah, unsere Kultur, da wollen alle irgendwie, das ist so ganz besonders. Wenn man sich gerade aktuell auf Social Media so ein bisschen umschaut oder in den Nachrichten oder wo auch immer und was hört, was Menschen ja über wie Menschen Deutschland wahrnehmen oder wie wir uns selber wahrnehmen, dann hört man schon die ein oder andere Spitze. Also es ist nicht immer nur Lob, was man hier hört. Aber wenn man gut drauf ist, dann kann man auch das ein oder andere Wahre daran erkennen. Da ist zum Beispiel die sogenannte German Angst, ja, deutsche Angst. Uns wird nachgesagt, dass wir uns über alles Sorgen und Gedanken machen. Ich vermute hier keiner, ja. Aber es ist ja tatsächlich ein bisschen so, dass es zu unserer Kultur gehört, dass wir uns über alles Sorgen machen. Alles geht den Berg runter. Früher war es besser. Eigentlich ist nichts mehr gut. Und das ist so ein bisschen verquickt mit dem Zweiten, was da ganz ähnlich ist, ist so, dass wir eigentlich immer eher das Negative sehen als das Positive. Man hört nur selten ein Lob, ohne dass gesagt wird, was man eigentlich noch ein bisschen besser machen könnte. Ja? Das gehört so ein bisschen zu uns. Das liegt irgendwie in unserer DNA drin. Und dann denke ich, ja, wenn man das hört, das stimmt wirklich. So ein bisschen deutsch sind wir da an der Stelle. Wir sind ein bisschen pessimistisch. Wir haben eher den Fokus auf dem, was man noch verbessern könnte oder was nicht so gut läuft, als auf dem, was schon gut ist und worüber man sich richtig freuen könnte. Und das prägt leider auch an manchen Stellen unseren Glauben, unser Glaubensleben. Und das ist ja nicht nur schlecht, dass wir immer das Haar in der Suppe finden, dass wir es immer ein bisschen besser und ein bisschen schöner machen wollen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns entwickeln. Aber leider verliert man dann auch im Glauben manchmal das Gute aus dem Blick. Und da scheint es mir manchmal, als wäre der Psalm 103 nur für uns geschrieben. Da steht: Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, also erinnere dich immer wieder daran, was Gott Gutes tut. Und wenn ich mir diesen Vers immer wieder darüber Gedanken mache, dann denke ich, ja, es ist eben nicht total natürlich, sich immer an das Gute zu erinnern, an das Besondere, was Gott uns schenkt, sondern unser Fokus ist ja ganz häufig eher auf dem Schlechten, auf dem, Gott, verändere das doch. Warum brauchst du so lange? Wo bist du eigentlich? Warum ist das denn so wichtig? Oder warum erleben wir das denn auch in unserem Glaubensleben, dass es uns schwerfällt, den Fokus auf das Gute von Gott zu setzen, auf seine Güte und Freundlichkeit? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigene Erfahrung, unsere Wahrnehmung, das, was wir erleben, sich auf das widerspiegelt und überträgt, was wir über Gott denken und was wir glauben. Mit anderen Worten, unsere Biografie prägt viel häufiger unser Gottesbild als andere Dinge oder andersherum. Das, was wir erleben, wie wir so sind, hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir hinterher Gott sehen. Und ich sage das nochmal ein bisschen provokanter. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es einen Unterschied zwischen dem gibt, was du aufgrund deines Erlebens glaubst, wer Gott ist, als das, was die Bibel über Gott sagt, wer er ist. Und ich möchte heute über eine Eigenschaft Gottes sprechen, und Sarah hat das ja schon gesagt, die eben uns an dieser Stelle genau provozieren, herausfordern oder positiv nach vorne bringen könnte. Das ist die Güte Gottes. Oder mit anderen Worten, dass Gott nur gut ist. Gott ist gut. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, warum es so wichtig ist und wie das unser Bild von Gott anders nochmal neu prägen könnte und vielleicht unser Leben konkret verändern könnte, wenn wir uns darauf fokussieren, dass Gott gut ist und dass er es wirklich gut mit dir und mir meint. Und mein Ziel ist, dass es dir auf der einen Seite eine neue Hoffnung gibt für dein Leben und gleichzeitig dich mehr von seiner Nähe erleben lässt, indem man vielleicht von Dingen umkehrt, die uns in eine falsche Richtung bringen, obwohl wir denken, das ist doch ganz natürlich und richtig. Und wenn wir uns auf die Güte Gottes fokussieren, sie näher zu uns hinzieht. Was passiert ist, dass wir ständig in unserem Leben uns eine Meinung bilden. Ja? Also wir nennen das einen Eindruck gewinnen oder irgendwas zu empfinden. Wir bilden uns über unsere Meinung über Dinge, über Politik, über Menschen in unserem Leben, egal was. Und je nachdem, was wir dann denken und reflektieren, dann prägt sich auch unsere Erwartung für das, was wir denken, was passiert. Also wir treffen jemanden und schätzen ihn ein und sagen, wow, mit dem kann tatsächlich was laufen, das könnte lustig werden. Dann sagen wir, oh, heute wird ein schöner Abend oder ist ja super. Oder du weißt, jemand kommt in Gottesdienst, Mensch, danach kann ich mich schön unterhalten. Wenn dein Eindruck und deine Erwartung eher pessimistisch ist, da gehst du mit einer ganz anderen Erwartung rein und erwartest eben nicht, dass irgendwas Schönes passiert. Oder sagst, ah, okay, das gebe ich mir heute vielleicht nicht. Zu der Veranstaltung gehe ich nicht, ich wäre eh nur ganz alleine oder da sind eh nur anstrengende Menschen, das mache ich nicht. Und das ist auch in unserem Glaubensleben so. Deswegen ist es wichtig zu fragen, was ist eigentlich unsere wirkliche Meinung über Gott? Was glaubst du, wer Gott wirklich ist, wie er wirklich ist? Was erwartest du von ihm, wenn du mit ihm sprichst? Du kannst das mal in deinem Gebetsleben ausprobieren, wenn du dir beim Beten mal zuhörst. Wie betest du eigentlich mit Gott? Glaubst du wirklich, dass das, was du erbittest, auch geschieht? Oder ist es vielleicht einfach nur so Floskeln? Ich meine das gar nicht vorwurfsvoll, sondern nur in dem Sinne, dass wir unsere deutsche Stärke nehmen, um uns mal kurz zu reflektieren, zu sagen, wie ist das denn eigentlich? Erwarten wir von Gott wirklich, dass er etwas tut? Oder beruhigt es nur unsere Hoffnung, wenn wir es wenigstens ausgesprochen haben? Die Bibel spricht an unzähligen Stellen darüber, dass Gott wirklich gut ist oder dass er gütig ist, dass seine Güte kein Ende hat. Er stellt sich als dieser gütige Gott vor und es gehört ja letztlich zu den ersten Äußerungen, die Gott in der Bibel tut oder in der Menschheitsgeschichte tut, direkt nach der Schöpfung. Er schaut an, was er geschaffen hat und er nennt es gut. Das, was ich gemacht habe hier, ist gut. Und dann schafft er den Menschen und er betrachtet den Menschen und sieht, das ist nicht nur gut, sondern das ist sehr gut. Und das ist so spannend, weil alles, was Gott tut, gut ist. Und so sagt es Jakobus in seinem Brief an die Gemeinde. In Jakobus 1, Vers 17 steht, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von dem Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht. Es gibt keinen Wechsel zwischen Licht und Finsternis. Das bedeutet, wenn Gott sich als jemand vorstellt, der Gutes tut und nur Gutes tut, sogar dass alles, was wir an Gutem in unserem Leben erleben, direkt von Gott kommt, dann bedeutet das, dass er gut ist. Er kann nur das geben, was er selber hat. Und hier finden wir also einen Hinweis nochmal darauf, wie Gott eigentlich ist, dass seine Güte uns überall in unserem Leben begegnet. In jedem Guten, was wir in unserem Leben erleben, alles, was unser Herz erfreut, sei es in dem ganz säkularen oder sei es tatsächlich in so einem religiösen, kirchlichen Raum wie hier in der Gemeinde, alles, was gut ist, kommt von Gott. Er ist gut, weil er Gutes tut. Er kann nur das geben, was er selber hat. Und das ist eben seine Güte. In den Psalmen lesen wir unglaublich viele Kapitel, wo die Güte Gottes besungen wird, immer wieder. Und wie der Fokus darauf ist, dass wir nicht nur gemeinsam singen sollen, wie Gott ist, sondern dass wir eigentlich zu unserem eigenen inneren Herz sprechen sollen und uns daran erinnern, dass Gott gut ist. Und er ist nicht nur gut zu uns, sondern er ist zu allen Menschen gut. In Psalm 145, Vers 9 dichten die Psalmsänger, der Herr ist gut zu allen Menschen. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Gott ist so gut, dass er nicht nur zu seinen eigenen, zu den Leuten, die an ihn glauben, gut ist, sondern die Bibel sagt hier an dieser Stelle, dass Gottes Güte alle Menschen erfahren können. Nicht nur die, die Gott kennen, sondern alle Menschen haben die Möglichkeit und können diese Erfahrung machen, mit seiner Güte in Berührung zu kommen. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Autoren der Bibel ja nicht nur so ein Happy-Leben hatten, wo alles immer funktioniert hat, wo man ohne Schwierigkeiten durchging, wo klar war, ich halte mich an Gott und jetzt wird alles gut, sondern es war eher andersrum. Die Autoren der Bibel schreiben diese Sätze, dass Gott gut ist, trotz allen schwierigen Erlebnissen in ihrem Leben, die sie ja zweifellos auch nicht verschweigen. Aber sie sagen, die Güte Gottes steht über unserem Leben. Dass Gott gut ist, ist wirklich das, was unser Leben, was unserem Leben Kraft schenkt. Güte bedeutet, dass Gott gut ist und dass er es gut mit dir und mit mir meint. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wenn wir in unserem Gottesbild erwarten, dass Gott wirklich gut ist, wenn wir dieses Bild haben zu sagen, Gott ist nicht irgendwie wahllos, er ist nicht irgendwie nur zornig oder in seiner Gerechtigkeit zermalmt er alles, was ihm nicht gefällt. Wenn wir in unserem Gottesbild erwarten, dass Gott gut ist, dann kann diese Erwartung für uns zu einem Erleben voller Hoffnung werden. Es ist natürlich so, dass wir auch in unserem Leben nicht nur positive Erfahrungen machen. Vieles von dem, was wir erleben oder was wir in dieser Welt von der Bosheit aus dieser Welt so mitbekommen, das ist nicht gut. Das ist zerstörerisch. Das ist schlecht. Und viele Erfahrungen, die wir machen, machen uns traurig, bringen uns vielleicht sogar zum Zweifeln, ob Gott wirklich gut ist. Aber stell dir mal vor, wie es wäre, wenn alles Gute in unserem Leben nicht von unserem Verdienst abhängen würde, nicht von dem, was wir gut machen oder wo wir uns anstrengen, sondern wenn es davon abhängen würde, wie Jakobus sagt, dass es Gott dir schenkt. Alles Gute in deinem Leben hat nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern mit dem, was Gott dir schenkt, dass er es mit dir und mir gut meint. Und dann erleben wir vielleicht, dass Gott auf eine ganz besondere Art und Weise zu uns spricht. Und dass sein Gutes vielleicht nicht immer das Gleiche ist wie glückliche Erfahrungen. Manchmal kommt das Gute auch im Gewand von Gegenwind und Not, in denen Gott dann unsere Schwierigkeiten, unsere Herausforderungen, unsere Verletzungen zum Guten wendet. Da ist Paulus zum Beispiel, der dieses Gefühl oder dieses Lebensmotto auf eine krasse Art und Weise lebt. Er ist ein Mann, der für und wegen seines Glaubens viele, viele schlimme Dinge erlebt hat. Er musste im Gefängnis sein, er wurde gefoltert, er war häufig kurz davor, einfach getötet zu werden, weil Leute mit seiner Glaubensüberzeugung nicht klarkamen. Aber in seinem letzten Brief an die Gemeinde in Rom schreibt er Folgendes in Kapitel 8, Vers 28. Er sagt, wir, und damit meint er sich selber, und er spricht die Gemeinde an, er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Paulus im Gefängnis, in einer Situation, wo er eigentlich gar keinen Grund zum Jubeln hat, wo es ja vielleicht alles, die Bedrängung, die Schmerzen, alles super groß ist, sagt er, wir, ich und ihr, ihr wisst doch, wir erinnern uns daran, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch die schwierigen Dinge zum Besten dienen. Warum? Weil er gut ist. Weil Gott nur Gutes für uns will. Und diesen Satz kann man dann vielleicht entweder, wenn man es pessimistisch sieht, natürlich als Beweis dafür heranziehen, dass unsere Erfahrungen wahr sind und damit, dass Gott nicht wahr sind. Oder wir sagen, das ist unser Hoffnungssatz. Weil wir wissen, dass Gott es gut machen wird. Weil wir wissen, dass er uns durch unsere Schwierigkeiten hindurchtragen wird, weiß ich jetzt schon, dass er gut ist. Und ich habe Hoffnung für die schweren Momente in meinem Leben. Und ich versuche, Gottes Güte erkennen zu können, in dem, ja, wo es mir vielleicht total schwer fällt, wo ich keine Kraft mehr habe, wo ich ja vor den Herausforderungen meines Lebens eigentlich versagen möchte. Und da ist man so an dem fundamentalen Grundsatz, Grundglaubenssatz in unserem Leben vielleicht. Wenn wir Gott vertrauen können, dass er wirklich nur gut ist, dass er es nur gut mit dir und mit mir meint, ich glaube, dann können wir auch annehmen, dass Gott uns in diesen schweren Momenten unseres Lebens nicht vergisst. Oder anders noch, vielleicht krasser gesagt, dass er uns nicht das Böse mit Absicht gibt, sondern dass er vielmehr diese schmerzhaften und unangenehmen und verletzenden Situationen in uns zu etwas Gutem werden lassen kann. Und diese Hoffnung ist natürlich eine krasse Herausforderung für unser Gottesbild. Weil wir eigentlich doch denken, Mensch, unser Gottesbild ist doch das, was wir erfahren in unserem Leben. Was wir immer gesehen haben, wo wir denken, oh Mensch, ey, da habe ich gebetet und nichts ist passiert. Ich warte immer noch auf das, was passiert. Wo ist denn Gott eigentlich? Es fordert dich und mich heraus, wenn wir glauben, was hier Paulus erlebt hat, was in der Bibel steht, es fordert dich und mich heraus zu glauben, dass er gut ist und dass er diese Güte in unserem Leben immer wieder zeigen wird und dass er uns versorgen will. Ich kenne so eine Situation, in denen sich mein Inneres darauf fokussiert, was ich nicht habe. Oder ja, wo ich Mangel habe, wo ich so denke, oh krass, ey, wie soll ich da durchgehen? Ich bin platt, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe da keine Kraft. Oder ich denke darüber nach, was ich nicht habe. Oder ich denke darüber nach, wie meine Seele betrübt ist. Ja? Wundere mich so, ey, warum bin ich heute nicht so glücklich, wie ich sonst doch eigentlich bin? Vielleicht geht es dir so, dass du dann sagst, ich sehe keinen Ausweg mehr. Fragst dich Gott, wo bist du eigentlich? Und dann kann ich dir raten, lies die Psalmen. Die Psalmen sind dieses, ja, dieses wunderbare Buch in der Bibel, in dem vor keiner Emotion, auch keinem inneren Schmerz Halt gemacht wird und diese Situation ziemlich häufig auch beschrieben wird. Ich habe diese Woche in Psalm 42 gelesen, dort steht in Vers 6, wie der Psalmist zu sich selber sagt oder diese Frage stellt, warum bin ich eigentlich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Oder vielleicht kennen manche von euch so den Luthertext besser. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir? Der Autor spricht hier ganz krass über ja, diese Spannung zwischen dem, was man innerlich erlebt und was man doch eigentlich denkt und sagt, Gott, wo bist du denn eigentlich? Es macht mich traurig. Ich kann deine Güte, dein Gutsein nicht sehen. Er nimmt wahr, dass es ihm nicht gut geht. Er nimmt wahr, dass diese Umstände ihn nicht jubeln lassen. Und dann im nächsten Satz spricht er genau diese Situation aus. Er erinnert sich an sein Gottesbild, an das, wie Gott sich ihm vorgestellt hat und er entscheidet sich für Hoffnung. Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Diese Hoffnungsperspektive, die kann nur da sein, wenn ich glaube, wenn ich für wahr halte, dass Gott auch in den schwierigen Umständen meines Lebens gut ist und dass er es weiterhin gut mit mir meint. Jesus sagt es zu seinen Jüngern in anderen Worten. Er sagt in Johannes 15, Vers 13, er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus selbst geht durch die heftigsten Schmerzen des Lebens, weil er dich und mich so liebt. Weil er das Beste, das ja einfach nur Gutes für uns und unser Leben will. Ein Ausdruck seiner Liebe und Güte ist, dass er den schwersten Weg wählt, den er unverdient und unschuldig antritt. Und beim Abendmahl erinnern wir uns manchmal mit diesem Psalmwort wieder daran, mit diesem Satz, der deutlich macht, dass man hier eine leibliche Erfahrung machen kann. Dass man im Brot und im Wein erleben kann, dass sein Körper zerbrochen wurde, dass sein Blut für uns vergossen wurde, damit wir in Vergebung und Freiheit leben können. Und dann werden diese Psalmworte zitiert, schmeckt und seht, wie gut Gott ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. In dem, was Jesus tut, wo wir sagen, oh, da ist doch nichts Gutes drin, dass er leiden muss am Kreuz, dass er gefoltert wird, dass er stirbt, sagt der Psalm, dort könnt ihr schmecken und sehen, wie gut Gott wirklich ist. Im Tod von Jesus zeigt sich die Güte Gottes auf eine Art und Weise, die für uns sonst unvorstellbar ist. Weil er gut ist, schreckt er nicht vor den Schmerzen zurück. Und genau in diesem Schmerz versteht er uns. Und weil er gut ist, trifft er uns da. Er zeigt uns seine Güte und seine Liebe in seinem Leiden, das er nicht verdient hat. Und das ist das, was uns Hoffnung geben soll. Das ist das, worauf sich unser Blick richten soll, wenn wir sagen, um uns herum geht doch alles kaputt. Um uns herum ist doch eigentlich nichts gut. Wie soll das irgendwie laufen in der Zukunft? Da geht es darum, unseren Fokus auf Gott zu richten, der aus Liebe und aus seiner Güte heraus auf diese Welt kommt und leidet, um unseren Schmerz, unsere Krankheit zu tragen. Und ich glaube, das gibt uns Hoffnung, an seine Güte zu glauben. Und er bleibt und ist damit auch ein Vorbild. Wenn wir erkennen können, dass Gott aus Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er aus Liebe zu uns gestorben ist, dann ist diese Hoffnung ein Link zum Leben. Etwas, was wir neu entdecken können. Paulus beschreibt im Römerbrief in Kapitel 4, Vers 2, Vers 4 folgendes. Er sagt, die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Dieses Geschenk, was Gott in seiner Güte tut, er bringt uns nicht zur Strafe zur Umkehr, nicht durch ein Stoppschild zur Umkehr, sondern seine Güte, seine Liebe, seine Nähe bringt uns dahin, dass wir näher zu ihm kommen. Nicht Angst, nicht Druck, nicht Hoffnungslosigkeit, sondern uns zu Gott führen, sondern seine Güte. Dass wir in Angst, in Druck, in Hoffnungslosigkeit seine Güte und Nähe erleben und erfahren, dass er uns leiten möchte. Er will dir neue Hoffnung geben, ganz konkret. Und wenn wir dann seine Güte in unserem Leben erleben, dann wird das zu einer Hoffnung in uns, die uns rettet und die uns so eine ganz neue Lebensperspektive aufzeigt. Wir können seine Gegenwart plötzlich spüren. Und wenn wir sie noch nicht spüren können, dann werden wir versichert aus der Bibel, dass er wirklich da ist, dass er uns liebt. Und das ist so viel mehr, als einfach nur an eine Religion zu glauben oder eine Religion zu praktizieren, die uns von uns Dinge verlangt, die wir tun sollen, damit Gott freundlich oder gnädig zu uns ist. Sondern es sagt von Anfang an der Stelle, wo wir mit Gott noch nichts zu tun haben, wo wir uns von ihm abwenden, da erleben wir schon seine Güte, weil sie unverdient ist. Gott ist gut, weil wir seine Güte spüren. Auch wenn wir in Schwierigkeiten und Verletzungen leben, können wir uns an ihn wenden und sagen, wir brauchen dich. Wir wissen, dass er gut ist und das gibt uns die Hoffnung, dass er uns retten wird. Retten aus den Umständen, in denen wir uns befinden, aber dass er uns auch rettet von all unserer Schuld und all dem, was eigentlich mit Gott nicht in Ordnung ist. Ich möchte dich einladen, dass wir gerade bei diesem letzten Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen, und ich darf euch schon nach vorne bitten, euch dieses Lied bewusst zu singen und bewusst euch diesen Fokus auf diese Eigenschaft der Güte Gottes zu lenken. Der Gott, der sich in der Bibel offenbart, offenbart sich als ein Gott, der sagt, ich bin gut, ich meine es gut mit euch. Und sich nach dieser Güte auszustrecken, um sie zu erleben, um sie zu schmecken, um sie zu sehen. Das ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Und in diesem Lied singen wir, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Und natürlich gibt es Momente, wo wir sagen, oh krass, ey. Da sagt meine Erfahrung mir was anderes. Es fühlt sich so anders an. Und ich möchte dich einladen, mit diesem Bekenntnis zur Güte Gottes zu erleben, dass Gott es wirklich gut mit dir meint und dass er dich liebt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns und unser Herz kennst, dass du, ja, dass wir vor dir nichts verstecken brauchen. Und ich bete jetzt, dass wir in diesem Moment, wo wir dieses Lied singen und uns an deine Güte und an deine Freundlichkeit erinnern, dass das ein Moment ist, in dem du auch, ja, uns hilfst, diesem Schmerz zu begegnen, wo wir uns einsam und alleine gefühlt haben, wo wir verletzt sind, dass du kommst und diese Orte in unserem Leben berührst. Ich möchte dir Danke sagen von Herzen, dass du gut bist, und bete, dass wir das immer mehr erkennen. In deinem Namen. Amen.